Der Dalai Lama als Oberhaupt dieser buddhistischen Gruppierungen ist eine Institution, die die Mongolen begründet haben, weil sie die verschiedenen tibetischen Stämme gewissermaßen disziplinieren wollten.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja in der letzten Folge über Buddha gesprochen oder den ersten Buddha, Siddhartha Gautama, was dessen Hintergrundgeschichte ist, was der Weg zur Erleuchtung war. Und in dieser Folge würde ich gerne daran anknüpfen und fragen, was ist denn jetzt aber eigentlich Buddhismus? Denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch einige Fragen daran habt, die nicht ganz klar sind. Also Buddhismus kommt aus Indien, gleichzeitig verbinden wir den natürlich heute sehr mit Tibet, aber auch mit Thailand zum Beispiel, auch mit China. Dann das Wort Zen-Buddhismus, was bedeutet das eigentlich? Also wie hat sich diese, sagen wir, Philosophie oder Religion von einer Person um die ganze Welt gespannt? Und über diese Fragen spreche ich jetzt mit Hellwig Schmidt-Glinzer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Eichler.
Herr Schmidt-Glinzer, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Sie sind Senior-Professor für Sinologie an der Eberhard-Karls-Universität und Direktor des China-Zentrums Tübingen. Und wir haben schon mal über das antike China gesprochen. Das Gespräch kennen aber unsere Hörer und Hörerinnen nicht, weil der Indien-Schwerpunkt in diesem Podcast vor dem China-Schwerpunkt ist, der noch kommen wird nächsten Jahres. Und ich habe Sie nochmal angefragt, weil Sie sich auch eben sehr gut mit Buddhismus auskennen. Und das verbindet ja auch Indien und China, das Thema. Wie kam das denn bei Ihnen im Leben überhaupt, das soll ja die erste Frage sein, das Interesse für Buddhismus?
Ja, also vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich war bis zum Jahreswechsel in Tübingen, bin dann noch verbunden, aber jetzt bin ich sozusagen, habe ich mein privates Institut in Nürnberg für Kultursysteme. Ja, die Frage, wie kam es dazu, das ist eigentlich ganz einfach. Als ich mich mit China beschäftigte und Chinesisch studierte, kam ich zufällig über einen Aufsatz, der sich mit der Seelenwanderungslehre und mit der Unsterblichkeit der Seele beschäftigt. Und der war auf Chinesisch. Und dann fand ich, dass diese Diskussion etwa um 500 nach Christus in China stattgefunden hat. Und damit habe ich mich beschäftigt mit dieser Diskussion um die Unsterblichkeit der Seele und habe dann festgestellt, dass man zur selben Zeit auch über die Frage diskutiert hat, ob der Buddhismus gut oder schlecht ist für China oder ob die Mönche akzeptiert werden dürfen oder ob die Mönche sich nicht vor einem chinesischen Kaiser verneigen müssen und nicht unabhängig sind. Und all diese Fragen haben mich beschäftigt. Und so bin ich sehr früh gewissermaßen zum China-Buddhologen geworden, habe mich also mit dem Buddhismus in China beschäftigt, aber natürlich auch mit anderen Fragen Chinas. Aber der Buddhismus hat mich dann doch sehr lange beschäftigt. Diese Diskussion, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Dann habe ich mich weiter mit dem Buddhismus beschäftigt, wie der Buddhismus sich weiterentwickelte, die Geschichtsschreibung in China. Insofern ging es mir dann darum zu verstehen, wie weit der Buddhismus vielleicht auch chinesisch geworden ist, beziehungsweise wie weit der Buddhismus China geprägt hat. Und das ist ein sehr weites Feld. Und im Grunde ist es so, dass wenn man genauer hinschaut, auch heute noch junge Leute, also auch die nachwachsende Generation, diese buddhistische Tradition mit im Hinterkopf hat. Ich erlebe es also manchmal, dass ich irgendwo auf Reisen einen jungen Chinesen treffe oder eine Chinesin und dann reden wir über dies und das. Und dann plötzlich zeigt er mir ein Bild von einem buddhistischen Tempel oder von den buddhistischen Höhlentempeln, die es an verschiedenen Orten in China gibt, in Dunhuang, aber auch in Zentralchina, in Lunmen und an anderen Orten. Und dann sieht man, dass der Buddhismus gewissermaßen die chinesische Kultur sehr stark, wenn man so will, eingefärbt hat. Und dass das eine Bezugsgröße, eine Lehre auch für heutige Chinesen ist. Das wissen sehr viele, die über China sprechen, nicht. Dabei ist es eine Tatsache und es ist eine ganz wichtige Tatsache.
Sie haben ja gerade gesagt, schon 500 nach Christus wurde darüber diskutiert oder Sie sind damals auch schon auf diese Texte gestoßen, ob der Buddhismus gut ist oder nicht. Das bedeutet, wir haben ja nämlich schon eine Folge zum Hinduismus gemacht, dass der Buddhismus kein Begriff ist, der erst aus unserer Zeit oder so kommt und jetzt nachträglich auf etwas draufgelegt wird, sondern man hat auch früher schon vom Buddhismus gesprochen.
Genau. In der frühen Zeit in China hat man auch davon gesprochen, dass es sich um eine Bilderlehre handelt, weil in der Zeit eben schon der Buddhismus auch mit buddhistischen Statuen und Bildern nach China kam. Aber man kann anmerken, dass am Anfang, also in der ganz frühen Zeit, zur Zeit des historischen Buddha Shakyamuni, eigentlich noch gar keine Bilder die eine Rolle spielten und auch das Geschriebene noch keine Rolle spielte, sondern die Anfänge waren mündliche Überlieferung und keine Bilder. Manche sagen sogar, die Buddhisten hätten am Anfang Bilder abgelehnt, weil die gewissermaßen einen an die Welt ketten.
Ja.
Und die Lehre des Buddha ist ja gerade, dass man sich befreit. Aber dann in der Folge haben tatsächlich Bilder eine riesige Rolle gespielt. Und diese Bilder hatten auch eine Faszination, weil der Buddha ja kein Gott ist, sondern er ist gewissermaßen ein, wenn man so will, perfekter Mensch oder ein Mensch, der sozusagen sich vollkommen befreit hat. Und das ist natürlich etwas, was eine ganz große Faszination hat. Und das haben auch die Künstler in den Bildern von dem Buddha abzubilden versucht. Deswegen sind das auch so beliebte Skulpturen bis heute. Also auch bei uns, Sie finden kaum einen Friseursalon, in dem nicht eine Buddha-Statue steht. Also das ist eine riesige Faszination.
Ich bin öfter in Thailand gewesen und da fand ich ganz witzig, dass aber überall steht, The Buddha is not for decoration und ich glaube sogar die Ausfuhr ist auch verboten. Also es ist aber scheinbar immer noch eine Debatte, wo man jetzt überall das Buddha-Bild heutzutage wahrscheinlich aufhängen darf und zu welchem Zweck.
Ganz gewiss, ja. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass eben man in früheren Jahrzehnten oft dann auch Kunstwerke in Thailand und anderswo auch, naja, entwendet wurden und Handelsware wurden und in Museen kamen oder von Privatpersonen erworben wurden. Also eine Art, wenn man so will, vielleicht auch von Kunstraub. Auf der anderen Seite gibt es aber schon lange auch Buddha-Statuen als Kunstwerke, die dann auch verkauft werden. Also es gibt auch ein Handwerk und ein Handel mit diesen Figuren. Das ist also durchaus eine Ware, die dann auch ganz normal wie Pfeffer und Salz über die Erde gehandelt wird.
Sie haben gerade Shakyamuni angesprochen, der erste Buddha, Siddhartha Gautama. Was kann man denn sagen, was wissen wir darüber, wie das losgeht? Also wir wissen, dass Siddhartha Gautama auch schon einen Kreis von Schülern um sich hatte, auch zu Lebzeiten schon. Und dann muss ja irgendwas passiert sein, dass wir auch schon früh passiert sein, dass wir jetzt diese Weltreligion haben. Was weiß man über, die frühe Ausbreitung oder vielleicht erstmal überhaupt Institutionalisierung seiner Lehre.
Ja, also es gab kurz nach seinem Tod schon ja, Konzile seiner Schüler, die sich dann darüber verständigten, was seine Lehre, was der Kern seiner Lehre ist. Und inzwischen haben wir sogar Hinweise darauf, dass noch kurz vor seinem Tod bereits man darüber sich verständigt hat bei den Malas, wo er damals war und schon krank und hinfällig, da haben die Schüler sich darüber verständigt. Diese Debatten, die da begannen, die haben sich bis in die Gegenwart eigentlich fortgesetzt. Also es gibt viele Richtungen, Schulen, die alle für sich beanspruchen, die Lehre des Buddha zu vertreten, aber die auch zum Teil untereinander konkurrieren und in früheren Jahrhunderten in Japan zum Beispiel sogar richtig gehend feindselig gegeneinander waren. Das hängt auch damit zusammen, dass einfach in einer Gesellschaft, in der es sozusagen Strukturierungen gibt, dann eben auch ja, die eine Gruppe gegenüber der anderen vielleicht ja, im Vorteil sein will und sagt, wir sind die Besseren, weil es da ja auch darum geht, Unterstützung zu erhalten, also Spenden von Laienanhängern und so weiter. Also der Buddhismus ist insofern auch eine ganz weltliche Lehre geworden, wo einzelne Richtungen miteinander rivalisieren, wie das fast wir ja aus den Konfessionen auch bei uns in Europa kennen. Also das ist eine wichtiger Aspekt, so dass man, wenn man den Buddhismus als Ganzes betrachtet, man das einfach mit einbeziehen muss, dann gibt es Buddhismus in, Sie haben es gesagt, in Thailand, in Sri Lanka oder Ceylon, in Myanmar, in Birma, also in Japan natürlich und auch wieder in Indien, aber lange hatte er in Indien gar keine Rolle gespielt, weil Indien in der Zwischenzeit lange eigentlich eher hinduistisch oder phasenweise dann auch islamisch gewesen war.
Was wissen wir denn, also wie haben sich denn, sagen wir, verschiedene Interpretationen entwickelt, die dann auch um die Welt gewandelt sind? Also was wurde in diesen Konzilen verhandelt, was denn jetzt die Lehre des Buddhas war?
Ja, also ist ein sehr komplizierter
Ja.
Prozess, aber man hat dann eben doch etwa um Christi Geburt dann angefangen, das auch niederzuschreiben. Und da schon sind auch diese Lehren in andere Länder gewandert, insbesondere nach China, aber auch nach Süden, nach Ceylon, also Sri Lanka, was ja am Südzipfel von Indien liegt, dort, aber auch in China und in den Orten, die an der alten Seidenstraße, also an den Verkehrs- und Handelswegen in Zentralasien sich befinden. Dort sind überall buddhistische Zentren entstanden und auch Übersetzungsbüros, wenn man so will, Übersetzungsunternehmungen. Und dann sind aber auch chinesische Mönche etwa im 7. Jahrhundert und 8. Jahrhundert wieder nach China gegangen, um weitere Schriften zu holen. Also es gab so eine Art Austausch, wenn man so will. Und natürlich waren diese Mönchsreisen, einige von denen sind sehr berühmt, von chinesischen Mönchen nach Indien,
Es
nicht
ist doch die
nur.
Reise nach Westen, dieses berühmte Buch ist ja auch so
Genau,
eine Reise, ne? Ja.
das, ja, genau. Oder Qiyu Qi, das ist später dann auch in einen Roman gemündet, aber der Bericht über die westlichen Länder, das Qiyu Qi aus dem 8. Jahrhundert, das ist natürlich sehr berühmt und ist im Grunde eine Quelle auch für unsere Kenntnis dieser Verkehrswege. Und es gibt Vermutungen, dass dieser Xuanzang eben nicht nur als Suchender, der neue originelle Texte aus China holen will, dass er nicht nur das im Schilde führte, sondern dass er eben auch, dass der chinesische Kaiser interessiert war an Berichten über ferne Länder. Also wenn man so will, ein bisschen auch ein Spion oder ein Erkundungsreisender. Und diese Texte, die dann nach China kamen, sind dann immer wieder neu übersetzt worden, sodass man bei manchen Texten, die sehr von zentraler Bedeutung sind, frühe Übersetzungen hat, etwa 400 nach Christus, und dann 200, 300 Jahre später sind die neu übersetzt worden. Diese Übersetzungen unterscheiden sich und insofern sind das auch wunderbare Dokumente für den Sprachwandel in China, für die veränderte Übersetzungspraxis. Also es ist ein kulturgeschichtliches, ganz reiches Repertoire, was da entstanden ist. Und das steht uns zur Verfügung, einmal archäologisch oder durch alte Manuskripte, aber auch durch Druckausgaben, die in China hergestellt wurden. Denn seit dem Ausgang des ersten Jahrtausends, seit dem 8., 9. Jahrhundert gibt es einen großstiligen Buchdruck in China, dann auch in Korea. Da gibt es ja einen richtigen buddhistischen Kanon auf Holzplatten heute noch in Hensa auf einem in einem Tempel und Weltkulturerbe und dann auch nach Japan, wo eben die buddhistischen Schriften auch verbreitet und dann auch kommentiert wurden und schließlich auch ins Japanische übersetzt wurden, aber eben doch die chinesischen Fassungen, die da nach Japan kamen, eine ganz zentrale Rolle spielten. Naja, und im 20. Jahrhundert, 19., aber vor allen Dingen 20. Jahrhundert, gibt es dann sozusagen eine Neuentdeckung, die auch damit zusammenhängt, dass Japan sich dafür interessierte, was an der Seidenstraße war, und auch das japanische Kaiserreich hat dort versucht, sich auch politisch-militärisch festzusetzen, sodass diese neue Buddhismusforschung auch etwas mit der Expansion Japans zusammenhängt. Japan ist lange und bis heute ein zentraler Ort für Buddhismusforschung geworden, weil das eben Teil nicht nur der japanischen Tradition, sondern eben auch des Geltungsanspruchs des modernen Japan war, der heute natürlich in anderer Form auftritt, weil diese Großreichs- und Kolonialinteressen Japans ja mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beendet waren.
Ja, das ist immer ganz interessant, finde ich, wie doll dann Politik, auch Geopolitik auf Wissensproduktion und dadurch dann auch wieder auf unser Bild irgendwie von der Antike irgendwie einwirkt. Wenn wir sagen, der Buddhismus verteilt sich über die Welt in unterschiedlicher Form, was kann man denn vielleicht nochmal erstmal sagen? Was würden Sie sagen, ist denn diesen verschiedenen Schulen, die es gibt, gemein? Gibt es so einen quasi buddhistischen Kern und dann unterscheiden sich die verschiedenen Schulen und die verschiedenen Ausprägungen eben in Details, die außerhalb dieses Kerns liegen?
Ja, so kann man das beschreiben. Und wie ich schon sagte, gibt es natürlich dann auch immer ja auch Streit oder Debatten, was denn nun wirklich die wirkliche Lehre ist. Zum Beispiel gibt es in Japan eine Schule, die Nichiren-Schule oder Sekte, wie manche sagen, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr aktiv ist, im Wesentlichen eine Laienvereinigung, die sich auf das Lotus-Sutra, also die ins Chinesische übersetzte Fassung des Lotus-Sutra, die etwa um 400 nach Christus ins Chinesische übersetzt wurde, die sagen, das ist die Kernlehre und das ist die Essenz der Lehre des Buddha, weil er hat vorher in seinem Leben schon unterrichtet. Er hat ja etwa 50 Jahre lang gelehrt. Nach seiner Erleuchtung, bevor er dann mit 80 Jahren etwa ins Nirvana überging. Das jedenfalls ist so eine Darstellung dieser Biografie. Und dann werden bestimmte Texte Lehrphasen später zugeordnet. Und dann die einen sagen, der Text, der für uns wichtig ist, das ist die eigentliche Lehre. Das hat er am Ende oder in einer Phase, als er wusste, die Menschen sind und die Zuhörer sind jetzt bereit, die ganze Lehre, die vollständige Lehre, die wahre Lehre zu erlangen. Also darum hat es Streit immer wieder gegeben bis heute. Und das ist natürlich auch spannend, das zur Kenntnis zu nehmen. Aber im Kern ist natürlich doch eine der Lehren sind die vier Ebenen Wahrheiten, die gewissermaßen am Anfang stehen. Und dann auch das dreifache Kleinod.
Hallo, kurzer Hinweis aus dem Schnitt, weil wir da erst gleich wieder zu kommen und ich kurz erklären wollte nochmal, damit wir alle mitkommen, was das nochmal ist. Also die vier edlen Wahrheiten im Buddhismus sind einmal die Wahrheit über das Leiden, also dass die Existenz Leiden ist, dann die Wahrheit über die Ursache des Leidens, also dass die Ursache des Leidens das Streben nach etwas ist, zum Beispiel kann man sagen. Die dritte edle Wahrheit ist, die über die Beendigung des Leidens, also dass man das Leiden beenden kann. Und die vierte edle Wahrheit ist der Pfad, der zu dieser Beendigung des Leidens führt. Also erste Wahrheit, Leiden. Zweite Wahrheit, es gibt einen Grund für das Leiden. Dritte Wahrheit, dieses Leiden kann beendet werden. Und die vierte Wahrheit, der Weg, wie sie beendet wird. Und das dreifache Kleinod wiederum im Buddhismus sind einmal Buddha selbst, der den Weg zur Erleuchtung gefunden hat. Dann das Dharma, die Lehre des Buddha. Und dann Sangha, das ist die Gemeinschaft der praktizierenden Buddhisten. Also nochmal, dreifaches Kleinod, Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft.
Und das Interessante ist, dass sich diese verschiedenen Elemente der buddhistischen Lehren dann oft so in Form von Aufzählungen erhalten haben. Das ist eine Besonderheit auch der indischen Kultur, wo man dann zum Teil sehr ausführliche Reihen hat, also zum Beispiel die 81 Merkmale des Buddha und auch der achtfache Pfad. Das ist gewissermaßen, muss man dann lernen und studieren. In der Praxis aber der Lehrüberlieferung und der Unterweisung von Mönch zu Schüler oder von Mönch zu dem Mönchsschüler, passiert das eher im Handeln beziehungsweise im Rezitieren von Texten, in bestimmten Ritualen, in Einübungen, sodass also das gewissermaßen die Frömmigkeitspraxis dann doch immer wieder im Vordergrund steht. Und wenn Sie heute in einen Tempel gehen, dann sehen Sie, wie Menschen dahin gehen, wie sie ein Räucherstäbchen anzünden, wie sie dann sich verneigen, was sie dann vor sich hin beten oder sagen, weiß man nicht immer, ist man auch oft scheu zu fragen. Aber es gibt auch natürlich in Japan zum Beispiel dann die Möglichkeit, dass man Wünsche auf ein Papier schreibt und im Tempel an einen Baum hängt, sodass sich dort also Äste ansammeln mit Wunschzetteln sozusagen. Und die Mönche sorgen natürlich dafür, dass das dann auch irgendwann mal wieder bereinigt wird. Genauso wie sie dort, wo die Menschen Münzen reinwerfen, um zu opfern, dann auch diese Münzen immer wieder rausholen und das dann vielleicht, wir würden sagen, zur Sparkasse bringen oder in ihr Schatzhaus tun. Kurz, diese ganze Praxis ist natürlich, findet sich überall in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Bildern. Aber das Zentrale ist eben, dass der Mensch, das menschliche Leben, Leiden ist und dass es Wege gibt, sich daraus zu befreien. Und dass man erst, wenn man diese Befreiung erlangt hat, dass man dann bereit ist sozusagen zur Erleuchtung und auch zur Erlösung. Also das ist sozusagen später dann ja oft auch als Ablehnung der Welt durch die Buddhisten gekennzeichnet worden. Aber es gibt auch eine andere Lesart, dass man sagt, es ist keine Ablehnung der Welt, sondern es ist ein sich Einlassen auf die Welt. Also dass man ein Teil des Kosmos ist, dass man sich als Staub zusammengesetzt aus sozusagen kosmischem Staub versteht und auch darauf einlässt, auf den Gedanken, dass alles wieder in einen weiteren Prozess überführt wird und dass im Grunde in den frühen kosmologischen und Zeitvorstellungen, und das hat was mit der indischen Denktradition in der Zeit des Buddha zu tun, dass er gar keinen Anfang brauchte und kein Ende der Welt, sondern das geht ewig weiter und entspricht in gewisser Weise eher unserem heutigen Verständnis vom Weltraum oder von der Welt, die wir ja auch mit schwarzen Löchern und in sehr großen Zeiträumen ablaufenden Veränderungen verstehen, ganz anders als das noch vor ein paar hundert Jahren war, wo man glaubte, die Erde sei vor 5000 Jahren von dem lieben Gott geschaffen worden. Heute haben wir diese Vorstellung von sehr langen Zeiträumen, von Millionen und Milliarden Jahren oder Lichtjahren. Und das ist sehr früh in der buddhistischen Lehre abgebildet. Dort gibt es also diese Kalpa-Vorstellung, das sind Hunderttausende Jahre, und dann gibt es große und kleine Kalpas, also eine ganze Kaskade von Zusammenfügungen. Und insofern ist der Buddhismus und hat die buddhistische Denktradition ist sehr offen eigentlich für die Moderne, weil sie uns eigentlich zu, wenn man so will, gelegen kommt. Und aber natürlich auch die ganzen Rätselhaftigkeiten und die nicht beantworteten Fragen natürlich weiter auch mit beinhaltet.
Sie haben ja in der Beck'schen Reihe auch so eine kurze Einführung geschrieben in den Buddhismus, und da ist mir auch nochmal jetzt aufgefallen, so, also, und da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wie stark das doch mit so einem modernen Weltbild resoniert oder wie besonders manche Teile dieser Religion wirken aus diesem Blickwinkel. Also vor allem diesen Fokus auf den Einzelnen, die Einzelne und die Befreiung, also dieses seltsam oder mit seltsam aus heutiger Sicht vielleicht in einer antiken Religion anmutende individualistische, was irgendwie im Buddhismus ist, und dann natürlich auch, dass es nicht, so wie ich das verstehe, so eine eingeschworene Gruppenidentität im Buddhismus gibt. Wir gehören dem an, wir haben irgendwie die Weisheit jetzt erlangt und alle anderen sind jetzt die Ungläubigen oder so, oder denen, weiß ich nicht, muss man es auf eine andere Art beibringen, sondern dass man immer so das Gefühl hat, jeder konnte da eventuell auch damals schon mitmachen. Wie ist das denn im Buddhismus? Also die Gemeinde an sich, was hat die für eine Rolle, und wie passt da dieses eigentlich Individualistische rein? Denn so wie ich das verstehe, wenn der Buddhismus sich später auftrennt, geht es auch darum zu fragen, wer kann eigentlich alles die Erleuchtung
Ja,
erhalten?
ja, ja, ja. Also man sagt, den Buddhismus zeichnet aus das dreifache Kleinod. Ist Buddha und das ist der Dharma, also die Lehre, und das ist der Sangha, die Gemeinde. Wenn man in die Biografie des Buddha zurückgeht, also die zu rekonstruieren versucht, womit ich mich derzeit beschäftige, um sozusagen eine neue Biografie oder eine Biografie des Buddha zu schreiben, dann sieht man, dass diese Elemente von vornherein natürlich da sind, weil er auch Schüler nach seiner Erleuchtung ist er dann ja nach Benares gegangen, nach Varanasi, und hat dann dort gepredigt und hat dort also Schüler gehabt. Und damit beginnt auch so etwas wie eine Gemeinde. Und dieser, wenn man so will, soziale Aspekt, also man behält es nicht für sich, sondern man gibt die Lehre weiter, ist von Anfang an dann da. Und das hat sich dann später natürlich unterschiedlich ausgeprägt, sodass in manchen Ausformungen des Buddhismus der ganz dann auf die Mönchsgemeinde konzentriert zu sein schien. Und die Laien waren gewissermaßen nur ja, Anhänger zweiter Ordnung, wenn man so will. Sie mussten auch nicht so viele Rituale befolgen und waren eben Laien. Das hat dann aber dazu geführt, dass es in manchen anderen Phasen die Laien viel wichtiger wurden als die Mönche. Und in manchen, da werden wir vielleicht noch zu kommen, Denktraditionen im China des 8. und 9. Jahrhunderts, man irgendwann so weit war, dass man eigentlich diese ganze, sowohl das Mönchswesen wurde als Problem empfunden, weil die Mönche ja eben gewissermaßen ja, in den staatlichen Strukturen von den einen als Schmarotzer gesehen wurden, weil sie nicht selber arbeiten, und von den anderen auch als ja, Ort vielleicht von Kriminalität oder Verschwörung oder was. Also das war die eine Seite, und die andere, es gab dann schon so viele Texte, dass manche Leute sagten, diese Texte sind alles, da muss man mal von weg abrücken und man muss wieder die Essenz der Lehre finden. Und das ist sozusagen die Wurzel und der Anstoß aus einem Skeptizismus heraus für das, was wir heute als Zen kennen. Also als eine unmittelbare Überlieferung von Lehrer zu Schüler oder durch Meditation bis hin zur Möglichkeit einer plötzlichen Erkenntnis, also einer, wo man nicht erst 10 Jahre Mönch gewesen sein muss, 100.000 Seiten Bücher gelesen oder auswendig gelernt haben oder, sondern wo man im Grunde auch ganz unmittelbar zur Erleuchtung kommen kann. Und das hat dann in Chinesisch heißt das Chan, also Meditationsbuddhismus in dieser Tradition, die wir dann aus Japan als Zen kennen, eine ganz große Rolle gespielt und natürlich auch zu kulturellen Ausformungen geführt, die höchst faszinierend sind und hat dann im 20. Jahrhundert die ganze Welt erreicht. Also Zen ist im Grunde in Amerika und überall haben sich Schulen gebildet. Und daran sieht man, der Buddhismus hatte immer auch diese Seite, dass er gewissermaßen sich vermarktete, wenn man so will, dass er Tempel baute oder Gemeinden bildete oder Schüler anzog oder eben Meister, die ja ein bestimmtes Renommee bekommen hatten, dann auch aufgesucht wurden und als Lehrmeister anerkannt wurden. Und das gibt es bis heute, bis hin dazu, dass man auch mit einem Mönch einen Kontakt aufbauen kann und dann schickt man ihm etwas Geld über die Kreditkarte und hat sozusagen eine Beratungsbeziehung. Also das hat es immer gegeben und das gibt es auch heute. Aber im Kern ist der Buddhismus und das haben sie und die Lehre des Buddha eine gewissermaßen Aufklärungslehre, in der der Einzelne sich läutert, zur Erleuchtung kommt, sich von den Anhaftungen befreit, seinen Zorn und Emotionen annimmt, aber überwindet und auf diese Weise in eine Art von Harmonie mit der Welt gerät und sich als Teil dieser Welt versteht und in bestimmten Formen dann, das ist eine ganz starke Lehre, die nicht überall so aufgegriffen worden ist, aber die doch im Zentrum schon des historischen Buddha steht, nämlich die für den anderen Menschen, den Mitmenschen Gutes zu tun. Also ihn zu beschenken oder ihn zu, also indem man sich ihm öffnet, mit ihm spricht, ermöglicht man ihm, sich zu befreien. Also diese Lehrrede, die ja nicht etwas den Sinn hat, den anderen, dem einen Stempel aufzudrücken, sondern das ist von Anfang an das Ziel des Buddha, andere auf dem Weg zu begleiten, wenn man so will, zur Erleuchtung zu gelangen. Und diese gewissermaßen mitmenschliche, wenn man so will, dialogische Positionierung ist im Grunde der Kern der buddhistischen Lehre. Deswegen sind die Reden des Buddha auch alle Berichte von was er sagt, was er lehrt, das wird dann eben wiederholt und ist Teil der buddhistischen Lehre, bis hin eben zu solchen Ausformungen, wo man diese Texte dann beiseite legt und dann durch Meditation vor einem Bild oder auch nur vor einer Wand. Und es gibt die Vorstellung auch der Meditation vor einer Wand, also wo man einfach dann von einem wird berichtet, in China, ein Bodhidharma, er habe lange vor einer Wand meditiert, bis er zur Erleuchtung gekommen ist. Und diese Meditationspraktiken, die natürlich nicht erst mit dem Buddhismus in die Welt kommen, aber die dort verfeinert werden, spielen bis heute ja eine riesige Rolle. Also die Versenkung und was das mit dem Menschen macht und mit seinem Hirn macht. Und es gibt Hirnforscher, die zeigen, dass wenn man meditiert und das einübt, so wie jemand Geige spielen übt, und wenn man dann es zur Meisterschaft gebracht hat, wozu oft Tausende von Übungsstunden gehören, wie bei Pianisten und Pianistinnen ja auch, man sagt, wenn man nicht früh genug anfängt und nicht sehr, sehr viel übt, dann wird man nie das heißt, das macht was mit einem. Und was es mit einem macht, ist eben dann schon auch ein Teil, ja, der Befreiung und der Erlösung bei der Meditation, die so etwas ist wie auch natürlich so etwas wie ein Expertentum. Das steht natürlich im Widerspruch zu der Vorstellung, dass irgendwann man wie ein Blitz, durch einen Blitz eine Erleuchtung erlangt. Aber es gibt eben beides nebeneinander. Und manchmal hat das auch was miteinander zu tun, also dass man eine plötzliche Erleuchtung glaubt zu bekommen und man ihr dann nachgeht. Und dieses Nachgehen ist dann vielleicht auch etwas wie das Meditieren, was man dann ausübt und ausformt. Und dafür gibt es Anleitungen und vielerlei Texte, die sich damit beschäftigen. Und kann man historisch zum Teil verorten. Und die Frage ist eben, wie man heute damit umgeht. Zum Teil ist es ein Gegenstand der Gelehrsamkeit und der Geschichtsschreibung, wenn man so will. Aber es ist eben auch immer wieder Teil der gelebten Praxis.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Das klingt ja aber trotzdem irgendwie radikal und auch für, sagen wir, bestehende religiöse Ordnung für mich wie schwierig zu akzeptieren. Also das wirkt ja jetzt, wenn man so darüber redet, über den Buddhismus und jeder und jede kann durch Meditation versuchen, das selbst zu überwinden und so weiter und so fort, eben wie ein Angebot, das allen gemacht wird. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir uns jetzt überlegen, dass diese Religion über die Welt wandert und auch Fuß fasst und so, ist der Buddhismus nicht ein ziemlicher Angriff eigentlich für eine eventuell schon bestehende religiöse Ordnung? Also das würde mich interessieren, wie sich der Buddhismus denn durchsetzt, zum Beispiel in China, wo es schon den Konfuzianismus, den Daoismus gibt oder so. Wird das einfach immer so hingenommen und liegt es eventuell auch daran, dass der Buddhismus sich an andere Bevölkerungsschichten richtet oder wie ist das? Das kann ja eigentlich nicht ohne Konflikte vorgegangen sein.
Ja. Also da haben Sie vollkommen recht und das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt. Und das war von Anfang an so. Schon Buddha war gewissermaßen ein Aufklärer in einer Region, in der Region Magadha, da wo er wanderte und lehrte und war den Gelehrten und bestimmten Verwaltern von Wahrheit und von Wissen ein Dorn im Auge Und deswegen hat es sehr früh auch Gegnerschaft gegeben. Aber die Berichte sprechen davon, dass Buddha auch seine Gegner ins Gespräch gezogen hat und er hat immer wieder auch Gegner überzeugt. Also ein großer Teil seiner Lehrreden beschäftigt sich damit, Gegner zu überzeugen, sie im Zweifelsfall mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, also ihnen zu zeigen, dass sie eigentlich noch nicht zu Ende gedacht haben. Und diese Texte haben natürlich eine große Wirkung gehabt und sind Teil der Lehrüberlieferung geworden. Und man konnte später sagen, wie Buddha damals dem sowieso gegenüber schon gezeigt hat. Und dann gibt es natürlich auch Berichte von wunderbaren Ereignissen, dass jemand sich gewissermaßen verflüchtigt und dann plötzlich wieder erscheint und also auch magische, wenn man so will, Vorgänge. Aber im Kern ist die Lehre des Buddha keine gewalttätige, sondern eine Überzeugungs- und Hinführungsarbeit. Und trotzdem haben Sie natürlich recht, Leute, die sich dieser Lehre verschrieben haben, wurden dann oft auch in China dann als Schmarotzer gesehen, als Leute, die zum Beispiel, wenn sie dann den Mönchsstand, das war dann sehr früh doch auch ein Standard, sich aus der Familie verabschieden und nicht heiraten und nur das Nötigste zum Leben mit sich führen und auch die Bettelschale vielleicht zu benutzen, also das Essen zu sammeln und sich in einer extremen Form dann auch keine Tiere zu töten. Das wurde natürlich als irgendwie merkwürdig und von manchen auch als schädlich betrachtet. Dann gäbe es das Argument, wenn alle Mönche werden, dann wird unser Volk aussterben. Also das ist ein früher, wenn man so will, Nationalismus. Schon um 500 nach Christus in China, wo die Leute sagen, die kriegen ja keine Kinder. Ich meine, bei den Indern ist es ja in Ordnung, dass sie keine Kinder kriegen und Buddhisten sind, weil die sind es ja nicht wert. Aber wir brauchen doch Kinder, die auch unsere Gräber versorgen und so weiter, so dass das also schon ein großer Konflikt war. Und auch natürlich ein Konflikt, wer hat wem zu gehorchen? Und es gibt eine große Debatte darüber, dass ein chinesischer Mönch sagt, der Mönch muss sich nicht vor dem Herrscher verneigen. Also alle müssen dem Herrscher Respekt zollen, aber der Mönch ist aus einer anderen Welt. Also es gibt dort so eine Art Zwei-Welten-Lehre. Und das hat natürlich auch zu Konflikten geführt. Und in China hat es nach 200 Jahren der chinesische Kaiser der Tang-Dynastie dann geschafft zu sagen, also ihr könnt zwar Mönche bleiben, aber ihr müsst schon auch meine Vorschriften beachten und ihr müsst euch auch vor mir verbeugen. Also darüber gibt es richtige Debatten. Und das hat in anderen Ländern und anderen Kulturen ist dann der Buddhismus oder die buddhistische Lehre anders oder in spezifischer Weise jeweils inkulturiert worden. Deswegen ist der tibetische Buddhismus auch anders als der chinesische und der koreanische wieder anders. Und auch in Japan hat er eigene Ausformungen. Und insofern unterscheiden sich diese Lehren auch in Thailand. Und man kann da hier dann auch über das große und kleine Fahrzeug
Genau, das würde mich noch
reden.
interessieren, ja.
Ja, die Rede vom großen und kleinen Fahrzeug ist im Grunde zunächst mal im Ursprung die Abwertung einer bestehenden Tradition durch eine andere, die sagt, wir sind das große Fahrzeug und die anderen sind das kleine Fahrzeug. Das hat dann dazu geführt, dass man später die Ausformung des Buddhismus, wo es diesen, diese, den in, der in China und Ostasien besonders wirkmächtig wurde, das als das große Fahrzeug bezeichnete, weil die sich so bezeichneten, während die früheren Lehren in Ceylon, wie sie dann später auch nach Thailand kamen, als das kleine Fahrzeug bezeichnet wurden. Die haben unterschiedliche Lehrtraditionen, unterschiedliche Ausformungen. Also insofern gibt es gewissermaßen verschiedene, wenn man so will, mehrere Kleiderschränke der Lehren. Ja, also das hängt auch mit der mit den Schriften zusammen, die Schriften, die in Sri Lanka, in Ceylon überliefert sind und im Hinayana, da gibt es auch sehr alte Manuskripte, die haben sich sozusagen ein Eigenleben entwickelt gegenüber denen, die dann in China, in Zentralasien und dann in Korea, Japan kultiviert wurden. Und sehr stark mit dem Chinesischen und später dann auch mit der tibetischen Sprache verknüpft sind. Also insofern gibt es da eine ganze Vielfalt von Ausformungen. Aber heute sieht man das nicht mehr so, sondern also als eine Hierarchie, groß ist besser als klein, sondern es ist eher eine historische Benennung, wo man sagt, im Mahayana-Buddhismus, also dem großen Fahrzeug, da gibt es auch die Vorstellung des Bodhisattva, also desjenigen, der die Erleuchtung erlangt hat und der dann in der Welt bleibt, um als gewissermaßen in der Welt lebender Buddha anderen zu helfen. Und da haben sich dann auch entsprechende, wenn man so will, Heiligengestalten herausgebildet, also Guanyin, Kanon im Japanischen oder auch im Sanskrit Avalokiteshvara, das ist der rettende Buddha, der dann auch angerufen wurde. Also es wurde dann nicht der historische Buddha angerufen, sondern diese Figur des Guanyin, der oder die dann auch weiblich dargestellt wurde, der Guanyin oder des Avalokiteshvara, den man anrief zur Rettung. Aus
Ah, den
Not
gibt's auch bei
etwa,
Reise
aus
nach
der.
Westen, glaube ich, oder erinnere ich mich auf jeden Fall dran,
Genau,
ja.
also der, und das ist oft, und dafür, für die wurden dann oft auch Tempel gebaut, oder sie hatten in Tempel einen besonderen Schrein, und darin haben sich daran, an die haben sich dann Menschen gewendet, sodass also der historische Buddha eine Figur ist, aber es gibt dann auch diese Vielfalt an Buddhas und auch Bodhisattvas, wie man sagt, also die Erleuchtung erlangt haben und eigentlich auch ins Nirvana übergehen könnten und gewissermaßen der Welt ganz den Rücken kehren, wenn man so will, die aber eben doch der Welt zugewandt bleiben und in ihrer Geläutertheit eben dann auch wieder zum Gegenüber werden. Und dieses Gegenüber ist ein ganz zentraler Faktor, der in der Lehre von Buddha zu seinen Schülern schon vorhanden war, aber der dann, als man dann den Buddha und auch dann andere Buddhas oder Bodhisattvas bildlich darstellte, dann auch zum gewissermaßen sichtbaren, wenn man so will, anfassbaren Gegenüber wurde. Und insofern ist diese Anbetung des Buddha eigentlich keine Anbetung, wie wir sie als Anbetung eines Gottes verstehen, sondern es ist eher das Zwiegespräch oder das sich Einlassen auf den Dialog mit der Lehre des Buddha. Und das ist schon etwas sehr, ja, dem Denken der Aufklärung sehr stark entgegenkommendes, aber natürlich haben die christlichen Missionare in China im 17. Jahrhundert gesagt, sie haben dann rivalisiert mit den Buddhisten und haben gesagt, das sind ja Götzendiener, das ist eine Irrlehre und wir bringen die richtige Lehre. Aber inzwischen sehen das auch die christlichen Kirchen, denke ich, nicht mehr so, sondern sie wissen, dass die Lehre des Buddha. Und manche sagen ja, es sei gar keine Religion, sondern es sei eine Philosophie. Aber natürlich hat sie beides. Ja, sie hat natürlich dieses Dialogische. Insofern ist sie eine Philosophie, wie man mit Sokrates und seinen Schriften und Platon sich auseinandersetzt. Aber sie beinhaltet natürlich auch, da sie alles einschließt und nicht sagt, neben mir gibt es noch die Wissenschaft oder so, sondern sie schließt alles ein. Deswegen schließt sie natürlich auch alle Fragen und alle Rätsel und alle Ungelöstheiten ein, alles Irrationale, wenn man so will, was wir ja zum Teil was wir ja auch haben und kennen, was wir aber anders sortieren. Wir sagen, in der Wissenschaft gibt es kein Mysterium, ja. Obwohl wir natürlich wissen, dass Wissenschaft natürlich auch mit Mysterien sich beschäftigt, nur eben dann der Teil, der nicht erklärbar ist, ausklammert. Das ist in der buddhistischen Lehre, wird da nichts ausgeklammert. Und das führt, ja, das ist das Faszinierende daran. Aber es ist natürlich auch das, was manche Leute irritiert, weil es gewissermaßen, naja, ja, also einem Rationalismus, der sagt, Wunder gibt es nicht, widerspricht. Natürlich gibt es gibt es Wunder, ja. Wir reden nur nicht so gerne darüber oder so, aber natürlich gibt es das. Und das ist, insofern ist die buddhistische Lehre jenseits aller Kleinkariertheiten, wenn man so will, oder jeder nur Ausschnitte betrachtenden Weltsicht. Und dieses inklusive, also
Ja.
die langen Zeiten, weiten Räume mitdenkend, das ist eben ein starkes Element, das ist herausfordernd. Dazu braucht es auch Kultivierung im Denken und Meditation, oder es gibt dann auch so Kürzel wie Achtsamkeit, die bei uns ja in die Umgangssprache Eingang gefunden haben. Was das eigentlich heißt, es ist nicht so leicht zu beschreiben, Achtsamkeit. Aber es meint schon etwas in der Richtung, dass es immer mehr zu berücksichtigen gibt, als man zunächst mal so sich einfach nur denkt. Also auch die Resonanz ist etwas, wo ich reagiere auf etwas, was zunächst mal gar nicht mit mir zu tun hat und dann doch etwas mit mir zu tun bekommt, ob das ein zwitschernder Vogel ist oder eine schwingende Säule oder eine Brücke oder oder ein schlagendes Herz oder ein Blick. Also das sind und insofern hat in dieser Offenheit, die buddhistische Lehre ist sehr gewissermaßen, ja, sehr modern, wenn man so will, weil sie im Grunde alle Möglichkeiten mit einschließt und nicht sich verengt. Und das ist im Kern sicher die Lehre dieses historischen Buddha gewesen, der sich auch gegen Verhärtungen, alte Traditionen, Standes, Privilegien und so weiter wandte und deswegen ja auch die Erzählung, er ist aus dem Palast seines Vaters ausgebrochen, hat nicht die Prinzenrolle weiterleben wollen, sondern sich der Erkenntnis zugewandt und gehört eben zu diesen ja, Wahrheits- und Sinnsuchern in dieser ja schon, ja, man kann nicht sagen frühmodernen, aber doch schon entwickelteren, differenzierteren Gesellschaft in diesem Teil Indiens, wohin auch Lehren aus aller Welt zusammenkamen und die Leute sich dann fragten, was ist jetzt wahr, was ist falsch und welcher Lehre folgen wir und welchem Kult folgen wir. Und das ist ein Teil einer Aufklärungsbewegung, wenn man so will, im 5. Jahrhundert vor Christus in einer Zeit, von der ja manche als von einer Achsenzeit sprechen, in der auch in Griechenland Sokrates tätig war. Und insofern gehört das auch zum geistigen Inventar der Menschheit und zur unseren eigenen Vorgeschichte in gewisser Weise.
Genau, stimmt. Man spricht davon, ne, Konfuzius auch in China, dass wir da so,
Genau.
was dann quasi auf Theorieebene so ein bisschen widerlegt ist, oder dass es vielleicht so sinnvoll ist, da als eine bestimmte Zeit von zu sprechen. Aber auf jeden Fall ist es natürlich geistesgeschichtlich unglaublich interessant. Ich würde einmal noch mal kurz zum großen Fahrzeug zurückkommen wollen. Also dieser Einströmung, das ist die, die dann zum Beispiel ja nach China sich entwickelt.
Ja.
Wie ist das denn mit Tibet, mit dem Dalai Lama? Das sieht man ja aus dem Westen wahrscheinlich immer so, denkt man, ah, der Dalai Lama, das ist sowas wie der Papst des Buddhismus oder so. Aber das kann man so wahrscheinlich nicht sagen.
Nein, das kann man so nicht sagen. Es hat auch in Tibet dann dort Klösterentwicklungen, Klöstergründungen und auch einen tibetische Fassungen der buddhistischen Texte gegeben, die übrigens das erste Mal in Peking gedruckt wurden. Der Dalai Lama als Oberhaupt dieser buddhistischen Gruppierungen ist eine Institution, die die Mongolen begründet haben, weil sie die verschiedenen tibetischen Stämme gewissermaßen disziplinieren wollten. Der ist gewissermaßen eigentlich eine Herrschaftsinstitution zur Kontrolle der unterschiedlichen tibetischen Stämme. Und insofern hat er dann im Machtgefüge eine Rolle gespielt in Tibet, aber auch im Zusammenwirken mit den Mongolen und dann, als die Mongolen zurückgedrängt waren, auch im Zusammenhang mit der Manchu-Dynastie. Die hat sich, der Dalai Lama spielte eine wichtige Rolle und auch andere ja, Machthaber im tibetischen Buddhismus, die bekamen dann in Peking auch einen Tempel. Da gibt es einen Lama-Tempel. Also es gibt eine enge Verzahnung zwischen Tibet und China, die natürlich dann in der Moderne unter neuen Herausforderungen stand und als dann Tibet zum Teil Chinas wurde, endgültig im 20. Jahrhundert, gab es natürlich auch Widerstände dagegen. Auch die England und Russland hatten da auch eigene Interessen. Und das ist ja bis heute ein Thema geblieben. Und der Dalai Lama, der jetzige, war ja Anfang der 1950er Jahre in Peking, war auch stellvertretender Vorsitzender des Volkskongresses. Und dann kam es zu Konflikten und diese Konflikte reichen bis in die Gegenwart. Und China betrachtet Tibet als Teil Chinas, auch Taiwan übrigens, also Chiang Kai-shek hat das auch so gesehen, das haben alle chinesischen Politiker so gesehen. Aber darüber gibt es natürlich dann immer noch Debatten und das ja, ist auch Teil der Aushandlungsherausforderungen, die im Augenblick bestehen. Aber insofern ist der Buddhismus in Tibet natürlich auch was Besonderes, als dort eben andere Formen der Gestaltung, andere religiöse Praktiken Eingang fanden. Gewalt spielt auch im tibetischen Buddhismus eine nicht unerhebliche Rolle. Darüber gibt es ausführliche Forschungen. Und ein Argument im 20. Jahrhundert war ja, zu behaupten, dass der tibetische Buddhismus eine Art von Theokratie sei und die Menschen gewissermaßen unterjoche und dass man die Menschen von dieser Theokratie befreien müsse, von der Herrschaft. Und insofern ist das einfach eine Debatte, die weiter geht. Andererseits oder dritterseits, wenn man so will, ist die in Tibet ausgeformte Lehre und sind Lehrformen und auch Kultformen, auch medizinische Praxis im Buddhismus der Tibeter, sehr anerkannt in Teilen der Welt. Und in China gibt es Leute, die ihren tibetischen Guru haben. Also es gibt da auch so Verschränkungen, und auch Wertschätzungsbeziehungen, die man alle auch mit berücksichtigen muss, wenn man heute diese Vielfalt betrachtet, die ja immer noch existiert.
Und wie ist das noch mit dem kleinen Fahrzeug? Also wir haben jetzt schon gesagt, beim großen Fahrzeug geht es darum, eben auch dann doch auch trotz einer Art Erleuchtung weltgewandt zu bleiben. Und ich lese jetzt, beim kleinen Fahrzeug geht es eher um die individuelle Erlösung.
Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass in dem kleinen Fahrzeug das Mönchtum eine andere Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite es auch sozusagen phasenweise Laientum gibt. Also zum Beispiel in Birma war es lange die Tradition, dass alle jungen Männer eine Zeit ins Kloster gehen, dann wieder und dann wieder zurück und dann Familie gründen und. Sodass also dort die Tempel eine Art von, wenn man so will, nur am Rande eine, natürlich auch eine spirituelle Funktion hatten, aber auch eine, auch zu Erziehungsinstitutionen wurden und oft sehr eng mit den Herrschaftsverhältnissen verknüpft waren. Was und auch in Ceylon zum Beispiel sehr eng damit verknüpft waren, so dass man in Ceylon, wie man vor einiger Zeit ja hören konnte, ist dort auch eine richtig gehende Gegnerschaft gegen Hindus gibt. Das hängt damit zusammen, dass Einwanderungswellen aus Indien nach Ceylon gekommen waren und Ceylon sich eine Zeit lang als buddhistischer Staat verstanden hat, und dann waren alle Nicht-Buddhisten eben gewissermaßen der Verfolgung ausgesetzt. So etwas hat es in China nicht gegeben. Aber das sind auch Ausformungen dieser speziellen sozialen Prägungen. Aber eigentlich ist diese Unterscheidung in großes und kleines Fahrzeug nicht wirklich hilfreich, weil es im Grunde so tut, als wären das klar abgrenzbare sozusagen Konfessionen. Das kann man so nicht sagen. Aber man verbindet mit dem kleinen Fahrzeug eher diese Ausformungen in Ceylon und Birma und Thailand, während diese dann noch hinzugekommenen weiteren Philosophien der Wissenslehre und auch die dann in China und weiterentwickelt wurden und auch in Korea und Japan, das nennt man das große Fahrzeug. Wo eben ein Punkt ist, der Bodhisattva, dieser die Menschen rettende, wohltätige Gott, den gibt es nicht. Und im Hinayana sagt man eher, muss man durch lange Leidenswege und Inkarnationen, dauert es sehr lange, bis man die Erleuchtung erlangt, während im Mahayana die Lehre sich ausgebildet hat, dass das auch schnell gehen kann oder sogar auch im Nu plötzlich. Insofern ist, wenn man so will, der Mahayana aufgeklärter, oder er ermöglicht den unmittelbaren Zugang für den Einzelnen. Um die Erlösung des Einzelnen geht es eigentlich immer und in allen Formen. Aber im Hinayana gibt es eben nicht diesen Erlösungsweg über den Bodhisattva, wo ich nicht selber gute Werke leisten muss, sondern wo ich auch gewissermaßen im Protestantismus würde man sagen, allein durch Gnade erlöst werde. Also der Bodhisattva kann mich erlösen durch seine Gutheit. Okay. Ich muss nicht durch Werke mir das verdienen. Und es ist ein mentaler Prozess und keiner durch gute Werke, durch lange Askese oder durch viel Geld spenden oder durch die Inkarnation in der einen und dann in der neuen Form. Also da gibt es insofern ist uns vielleicht der Mahayana dem modernen Menschen näher. Andererseits gibt es natürlich Praktiken und Lebensformen auch in den Hinayana-Traditionen wie Meditation und Versenkung, die die auch in die Gegenwart gebracht gekommen sind und große Attraktivität haben. Von der Ölwaschung her bis zu auch irgendwelchen Ritualbefolgungen. Also das ist, das gibt es natürlich auch.
Okay, genau, das große Fahrzeug Mahayana und Hinayana, das kleine Fahrzeug.
Aha.
Als letzte Frage, wir haben das aber eigentlich schon angesprochen, aber ich würde es trotzdem nochmal so fragen wollen, warum denken Sie, hat der Buddhismus, wenn man das so nennen will, diese Erfolgsgeschichte von so einer kleinen Lehre, die sich um eine Person dreht, die aber auch nicht eine ja, Religion ist, die so eine Heilslehre in dem Sinne verkündet, dass man jetzt von Gott gesandt wurde oder sowas, sondern warum hat diese
Ja.
ja eigentlich philosophische, auf eine Art lebensweltliche Idee, die dann in so einen kleinen Kreis weitergedacht wird, auf einmal diese Wirkmächtigkeit vom Leiden in der Welt und von der Überwindung des Leidens, dass das bis heute noch eine wichtige Weltreligion ist und auch irgendwie gefühlt über die Religionsgrenzen hinweg interessant. Also man hat auch das
Ja.
Gefühl, auch gläubige Christen oder vielleicht auch nicht gläubige Christen, aber christlich sozialisierte Menschen können sofort irgendwas erkennen im Buddhismus, ohne jetzt da
Ja,
sich bekehren
es
lassen
gibt,
zu müssen oder so.
genau. Es gibt Engel, auch es gibt auch viele, auch nicht zuletzt katholische Priester, die eine ganz große Nähe zu den Lehren des Buddhismus oder des Buddha zulassen und die das auch nicht als Widerspruch empfinden. Warum der Buddhismus so erfolgreich war, darüber dazu kann man viele Antworten finden, aber eine ganz wichtige ja, Entwicklung oder eine Phase ist sicherlich der Umstand oder ein Grund ist der Umstand, dass im dritten Jahrhundert, also in der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus, der König Ashoka, der im Grunde in der Region auch herrschte, in der Buddha wirkmächtig war und der ein kriegerischer Eroberer war, der ein Reich etablierte, an einer bestimmten Stelle gesagt hat, die Lehre des Buddha ist zentral und er hat überall in seinem Reich Stupas, also Reliquien, Schreine errichtet und gewissermaßen die Buddhas Lehre zur Staatsreligion, würde man fast sagen können, erklärt und hat eben durch Inschriften und eben Fördermaßnahmen diese Lehre sehr weit beflügelt und das hat auch mit dazu geführt, dass sie sich dann weiter ausbreitete. Also das ist sicherlich durch die Förderung von Ashoka sehr stark befördert worden, sodass die buddhistische Lehre dann auch nach Westindien, also in das heutige Afghanistan und Pakistan ausstrahlte und von dort dann weitergetragen wurde das, was heute Xinjiang ist, also die Taklamakan, die Wüsten, wo eben Handelswege waren für Seide und andere Güter und da sind dann eben auch die Lehren gewandert. Und diese Förderung ist sicherlich eine Kippstelle, wenn man so will. Vielleicht wäre sonst diese Lehre eher regional geblieben, aber das hat dazu geführt, dass diese Lehre einfach eine unheimliche Attraktivität bekam. Und der Stupa, das waren ja eigentlich Steinbauten, ist dann in China und Ostasien überhaupt, dann übergeführt worden in diese Pagode, also diese hölzernen, gestuften Türmarchitekturen, die auch als Reliquien, Ort einer Reliquie, die natürlich dann imaginiert wurde, so viele Knochen und Zähne des Buddha kann es gar nicht gegeben haben, aber von der Idee her war das gewissermaßen der Ort, wo Buddha präsent ist. Und das waren dann die ja, Kultzentren, die immer stärker wurden und die zum Teil auch andere Kultstätten ersetzt haben, wie wir das ja überall in der Welt finden, dass so ein gewissermaßen zivilisierter Kult wie der Buddha-Kult und die Buddha-Lehre dann auf Bergen und dort, wo vielleicht Geister verehrt wurden, denen man opfern musste. So in China gibt es diese Vorfälle, wo man sagte, der wird jetzt einfach platt gemacht und da kommt ein buddhistischer, da verehren wir jetzt Buddha und dem muss man keine lebenden Kinder mehr opfern oder irgendwelche Töchter oder Söhne zum Opfer bringen.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Schmidt-Glinzer, für diese ganzen
Ja,
Einblicke.
ich werde über Buddha auch im Februar, Anfang Februar in der Volkshochschule Esslingen etwas sagen. Das findet man dann auch wahrscheinlich im Netz. Das ist auch Online-Vortrag. Und ich werde irgendwie weiter an meiner Buddha-Biografie arbeiten und hoffe, dass sie bald fertig wird.
Ja, freuen wir uns drauf und genau, hier sehe ich auch gerade, ah ja, ist am 25. Februar, ne, ist der Vortrag, genau, findet man.
Genau, und das Büchlein Der Buddhismus, das ist ja schon in vierter Auflage und das wird etwas verändert in anderthalb Jahren nochmal in fünfter Auflage erscheinen.
Dann ist darauf auch nochmal verwiesen. Genau, das war sehr hilfreich, um diese verschiedenen Strömungen nochmal klarzukriegen. Und dann, ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.